Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Eine riesige Gaspipeline quer durch den Kontinent soll Südamerika einen, von Venezuela bis nach Argentinien. Durch das Gran Gasoducto del Sur, ein Projekt, hinter dem vor allem der venezolanische Präsident Hugo Chavez steht, bekundet, kaum aus der Taufe gehoben, Schwierigkeiten. Man befürchtet allenthalben Abhängigkeiten. Das Gran Gasoducto del Sur, Sie hören eine Reportage von Gabi Weber, gelesen von Katharina Kirchenmann.
Santa Elena de Guairén ist ein gottverlassenes Dorf im hintersten Winkel der Savanna Venezuelas, 1300 Kilometer südöstlich von Caracas. Doch seit kurzem ist Santa Elena ein strategisch wichtiger Ort. Dort soll schon bald eine riesige Pipeline die Grenze nach Brasilien überqueren, um den Subkontinent mit Gas zu versorgen. Das Gran Gasoducto del Sur, die große Gasleitung des Südens, ist ein Herzensanliegen von Hugo Chavez. So etwas hat es noch nie gegeben. Seit 100 Jahren lassen die Erdölkonzerne Kriege in aller Welt führen, um sich Erdöl oder Erdgas anzueignen und in Pipelines zu den Märkten des Nordens zu transportieren. Und plötzlich verkündet ein frecher Staatschef aus der südlichen Hemisphäre den Bau eines langen Rohres durch mehrere Staaten, durch das Herz Südamerikas. Das Gran Gasoducto del Sur soll nicht nur eine Ware von einem Ort zum anderen befördern, vom Verkäufer zum Konsumenten, es soll Menschen und Länder miteinander verbinden, endlich den Kontinent einen.
Das 21. Jahrhundert ist unser Jahrhundert, das Jahrhundert der Völker, die sich befreien müssen.
So die Parole des venezolanischen Staatschefs. Und zur Befreiung und seinem Sozialismus des 21. Jahrhunderts soll die gigantische Gasleitung führen, vom Orinoco-Delta in die Industriestadt Puerto Ordaz, von dort über Santa Elena in den brasilianischen Norden und schließlich hinunter an den Rio de la Plata. Mit Abstand das längste Rohr, das je gebaut worden ist. Zwei Tankstellen gibt es in Santa Elena. Eine gehört Texaco, die andere der staatlichen Erdölgesellschaft PDVSA. Vor beiden warten lange Autoschlangen, manche schon seit der letzten Nacht. Alle haben venezolanische Nummernschilder. Soldaten sorgen für Ordnung, erklärt der Tankwart in PDVSA-Uniform.
Der Liter Benzin kostet umgerechnet 2,5 Cent. Unsere Regierung subventioniert es. Nur Venezuelaner dürfen hier tanken. Die Brasilianer müssen zur Tankstelle im Grenzbereich fahren. Dort kostet das Benzin 35 Cent. Immer noch billiger als in Brasilien.
Hugo Chavez hatte sogar als Zeichen der guten Nachbarschaft angeboten, den angrenzenden Bundesstaat Roraima mit Benzin zu versorgen. Aber die Zentralregierung in Brasilia verhinderte dies, gab dem Druck des Erdölkonzerns Petrobras nach, der erfolgreich sein Monopol verteidigte. Bislang noch. Aber wenn erst das Gran Gasoducto del Sur fertig ist, sollen auch Monopole fallen.
Die Gasleitung wird täglich 160 Millionen Kubikmeter Gas in den Süden befördern.
Schwärmt ein Ingenieur aus Caracas. 400.000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Noch sind die Planungen nicht abgeschlossen, aber die Leitung soll mindestens 8.000 Kilometer lang werden und mehrere Staaten durchqueren. Auch Bolivien, wo Chavez' Freund Evo Morales regiert, soll mit ans Netz. 20 Milliarden Dollar soll ihr Bau kosten, wahrscheinlich aber 30 oder 40 Milliarden oder noch mehr. Kein Preis sei zu hoch, so Ivan Orellano, der die staatliche Erdölgesellschaft PDVSA vor der OPEC vertritt. Denn sie folge nicht der merkantilistischen Logik.
Die Pipeline soll ein Instrument der Einheit werden. Menschen zusammenbringen und neue Verbindlichkeiten schaffen. Für Venezuela steht die Integration Lateinamerikas an erster Stelle. Darin besteht für uns der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Wir wollen, wie einst Simón Bolívar geträumt hat, den Kontinent vom Rio Grande bis nach Patagonien einen.
Die Pipeline könnte Brasiliens notorisches Energieproblem lösen, die Achillesferse des Amazonasstaates. Es sollte eine Liebesheirat werden, so Orellano.
Der Bau der Gasleitung ist eine Heirat ohne die Möglichkeit der Ehescheidung. Wenn sie einmal fertig ist, zwingt sie beide Seiten zur friedlichen Beilegung von Konflikten auf dem Verhandlungsweg, unabhängig, welche Partei gerade an der Regierung ist. Wer am einen Ende der Leitung sitzt, hängt von demjenigen ab, der am anderen Ende sitzt. Die Lieferanten von den Abnehmern und umgekehrt.
Geistiger Vater des Gran Gasoducto ist Dark Costa, der langjährige Vizepräsident der brasilianischen Nationalen Bank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Um sich zu entwickeln, braucht Brasilien Energie, aber es besitzt selbst nur wenig fossile Brennstoffe. Seit der Ölkrise der 70er Jahre versucht das Land, vom Erdöl unabhängig zu werden und steckt Milliarden in das Programm Pro Alcohol, um Biotreibstoffe aus Zuckerrohr herzustellen. Das Nachbarland Argentinien hingegen wähnte sich angesichts eigener Vorkommen in Sicherheit. Es privatisierte sogar seine Öl- und Gasvorräte und wunderte sich, als im August 2004 die Lichter ausgingen, so Dark Costa.
Plötzlich wurde in Buenos Aires das Gas knapp. Und die Hälfte seiner Energie erzeugt Argentinien mit Gas.
Hektik brach aus am Rio de la Plata. Da kam die Idee von Dark Costa gerade recht. Der hatte sich wenige Wochen zuvor in Puerto Ordaz mit Hugo Chávez getroffen.
Mindestens 150 Millionen Kubikmeter Gas sollen täglich aus dem venezuelanischen Puerto Ordaz nach Brasilien geliefert werden. Zu einem geringeren Preis, als wir für bolivianisches Gas zahlen müssen. Im November 2004 erarbeiteten wir mit allen Beteiligten ein konkretes Projekt. Ein Jahr später unterzeichnete der argentinische Präsident Néstor Kirchner eine Absichtserklärung und die Präsidenten gaben auf dem folgenden Gipfeltreffen öffentlich ihr Okay.
Das war der Traum. Und dann kam die Realität. Zuerst meldeten sich die Umweltschützer zu Wort. Sie fürchten, dass eine Gasleitung quer durch den Regenwald enorme ökologische Schäden anrichten würde. Für den Banker ein Scheinargument, hinter dem er das Imperium, also den US-Imperialismus, vermutet.
Jeder Umweltschützer weiß, dass Gas die sauberste Energiequelle ist, verglichen mit Erdöl, Kohle oder Atomkraft. Natürlich birgt eine Pipeline, die Amazonien durchquert, ein paar Probleme. Ebenso wie die Gasleitung, die Russland und Osteuropa auf dem Weg nach Deutschland durchquert. Aber diese Probleme dürfen nicht dazu führen, dass wir auf Energie verzichten. Ich will nicht verallgemeinern, aber oft werden unter dem Deckmantel der Ökologie machtpolitische Interessen vertreten. Das Interesse nämlich, dass unsere natürlichen Schätze wie Gas oder Öl den USA gehören.
Dann fing man an zu rechnen. Die ursprünglichen Baukosten explodierten. Niemand, scheint es, vertraut darauf, dass die andere Seite oder die anderen Seiten die Verträge einhalten. Wird das Gran Gasoducto statt Integration nicht neue Abhängigkeiten schaffen? Fragen sich viele und verweisen auf die Erfahrungen der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin wollte das Land erpressen und drehte ihm einfach den Gashahn zu. Wie können die Argentinier und Uruguayer am Ende der Leitung sicher sein, dass Brasilien, die achtgrößte Industrienation der Welt, das Gas auch weiterleiten und nicht als Druckmittel benutzen wird? Costa wiegelt ab.
Niemand hängt von Brasilien ab. Wir hängen voneinander ab. Der eine verkauft, der andere kauft. Die Pipeline bindet den Käufer an den Verkäufer und umgekehrt.
Die Alternative zur Gasleitung LNG, die Abkürzung steht für
Liquefied Natural Gas.
Sowohl Brasilien als auch Argentinien und Uruguay bauen LNGs. Und seit in brasilianischen Gewässern Erdölvorkommen entdeckt worden sind, glaubt die Regierung in Brasilia nicht mehr auf ihre Nachbarn angewiesen zu sein. Es scheint wieder das Prinzip, jeder ist sich selbst der Nächste zu gelten. Ist Lateinamerika dabei, eine Chance zu verspielen?
Ohne Zweifel ändert sich etwas. Was ist mit Brasilien passiert? Die Antwort hat Brasilien.
So Victor Luyando, der in Ciudad Bolívar ein Verbindungsbüro zum brasilianischen Bundesstaat Roraima leitet. Der 54-Jährige war bis vor kurzem Oberstleutnant der Armee und kennt Chávez von der Kriegsakademie.
Es sind neue Umstände aufgetreten, die dazu geführt haben, dass dieses großartige Projekt neu überdacht wird. Wir können angesichts dieser neuen Umstände nicht einfach die Augen verschließen.
Besuch bei Fernando Portela in Caracas, Geschäftsführer der brasilianisch-venezolanischen Handelskammer.
Auch wenn das Projekt ins Stocken geraten sein soll, bei genauem Hinsehen ist klar, dass die Pipeline für Südamerika von zentraler Bedeutung ist.
Doch die Probleme sind offenkundig. Die Brasilianer wollten die Risiken einschränken und vor Ort die Gasreserven messen. Dann wollten sie den Preis pro gelieferten Kubikmeter vertraglich einfrieren. Denn der brasilianische Erdölkonzern Petrobras hatte gerade in Bolivien erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Dort hatte man Milliarden in den Bau einer Raffinerie und einer Pipeline investiert und dann gewann Morales die Wahlen, erließ Sondersteuern und schickte Soldaten in die Raffinerie. Keine wirkliche Ermunterung für die regionale Einheit, meint Portela sarkastisch. Aber die Statistik zwinge zur Realisierung des Projekts. Portela rechnet vor. In den letzten 10 Jahren hat Brasilien seinen Gaskonsum verfünffacht, Chile und Argentinien mehr als vervierfacht. Am Bedarf bestehe also kein Zweifel. Und auch die Finanzierung sei möglich. Sie soll über die neue Bank des Südens erfolgen.
Die Bank des Südens wird wichtige Aufgaben übernehmen, auch wenn wir zurzeit noch über ihre Schwerpunkte diskutieren. Aber in erster Linie soll sie eine Entwicklungsbank sein und den südamerikanischen Handelsaustausch fördern.
Die Widerstände in Brasilien gegen die Pipeline, so Portela, seien politischer Natur. Unterschiedliche Interessen seien im Spiel, verschiedene Lobbys am Werk. In Venezuela habe es Chávez dank der schwachen Opposition einfacher, Projekte durch Anweisungen umzusetzen.
Er hat, verglichen mit anderen Ländern, viel mehr Macht. Wenn Präsident Lula da Silva die Aufnahme Venezuelas in den Mercosur durchsetzen will, muss er mit dem brasilianischen Kongress verhandeln, mit 5 oder 6 Parteien und mit Unternehmern und Verbänden. Erst wenn er ihre Zustimmung hat, darf er unterschreiben.
Allzu oft sind Verträge nicht erfüllt und Spielregeln nicht eingehalten worden. Die Argentinier zum Beispiel, die mit Brasilien schon immer um die Vorherrschaft in Südamerika buhlten, tun inzwischen so, als ginge sie die große Gasleitung des Südens gar nichts an. Ohnehin soll an den Rio de la Plata das Gas aus dem Norden erst 2012 gelangen und sich in das bestehende Leitungssystem integrieren.
Statt eine Pipeline in einem Stück von Anfang bis zum Ende zu bauen, gehen wir in Etappen vor.
So der Ingenieur Ruben Echeverri von Enarsa, der erst 2004 gegründeten Energiebehörde. Aber die erste Etappe sei nicht die Verbindung Argentiniens mit Venezuela über Brasilien. Buenos Aires habe andere Prioritäten gesetzt.
Für uns besteht die erste Etappe im Bau einer 1500 Kilometer langen Gasleitung von Bolivien durch vier Provinzen des argentinischen Nordens bis nach Santa Fe, wo sie an das bestehende Netz angebunden wird. Und falls das Gran Gasoducto del Sur einmal fertig ist, können wir es immer noch mit unserem Netz verbinden.
Statt also eine gemeinsame Pipeline von Nord nach Süd zu planen, baut Argentinien in Eigenregie eine Gasverbindung nach Bolivien unter dem Motto, falls später die große Version fertig wird, sehen wir weiter. Mitte August hatten Zöllner am internationalen Flughafen von Buenos Aires einen Koffer beschlagnahmt, gefüllt mit $800,000. Er war während eines Staatsbesuches von Chavez bei seinem Amtskollegen Kirchner in einem von Enarsa gecharterten Privatjet eingeschmuggelt worden. An Bord befanden sich ein Vertrauter des argentinischen Planungsministers und ein venezolanischer Geschäftsmann und Sohn des PDVSA-Vizepräsidenten, berichtet das Fernsehen. Der argentinische Beamte wurde entlassen und gegen den Geschäftsmann wurde Haftbefehl erlassen. Die Presse vermutete, dass mit dem Geld die Wahlkampagne für Kirchners Ehefrau Cristina finanziert werden sollte. Hugo Chavez bestritt, dass er von den Petrodollars wusste und sprach von einer Intrige des Imperiums. Das Thema schlug wenige Tage Wellen. Dann kam der nächste Skandal und der Geldkoffer verschwand aus den Schlagzeilen. Die Staatschefs Kirchner und Chavez unterzeichneten ein Abkommen über die Errichtung einer LNG, einer Gasverflüssigungsanlage, so als hätte es niemals das Projekt einer großen Gasleitung des Südens gegeben. Die beiden fuhren nach Bolivien weiter, wo Evo Morales auf sie wartete, um ein Milliardenabkommen über die Kooperation bei der Erdöl- und Gasförderung zu unterzeichnen. Bolivien braucht dringend Techniker. Nach der Nationalisierung des Erdöls haben die brasilianischen Ingenieure das Land verlassen, aber der Betrieb der Anlagen muss weitergehen.
Porque las empresas que llegaron no solo descubrieron la cantidad de gas necesaria.
Bislang waren es die privaten Firmen, die das Gasgeschäft in der Hand hatten. Den Verkauf, den Transport, die Förderung und vor allem die Suche nach neuen Vorkommen, die wir brauchen, um unterzeichnete Lieferverträge zu erfüllen.
Der Physiker Francesco Zarati kennt sich wie kaum ein anderer in Bolivien mit Brennstoffen aus. Er war Staatssekretär, dann Berater für Bergbauunternehmen und im Moment lehrt er an der Universität in La Paz. Energie ist für einen Staat so wichtig wie das Essen für den Menschen, meint er. Aber nachdem Morales den Firmen das Geschäft aus der Hand genommen hat, fehlen Kapital und Know-how.
Bolivien will exportieren, ist aber technisch wie finanziell nicht in der Lage, dies alleine zu bewerkstelligen. Und die Firmen stellen unter den derzeitigen Bedingungen kein Kapital bereit.
Bolivien ist reich an Bodenschätzen, doch für die Bevölkerung hat sich dieser Reichtum nicht ausgezahlt. Es waren fast immer ausländische Konzerne, die die Rohstoffe rücksichtslos ausbeuten. Doch es gab auch Widerstand. In den 30er Jahren war Standard Oil verjagt worden, später die Gulf Oil Company. Anfang der 50er Jahre hatte die nationalistische Regierung alle Erdölvorkommen enteignet und der Behörde IPFB unterstellt. Doch Diktaturen kamen und gingen, die den Ausländern die Bodenschätze wieder anboten. Um langfristige Investitionen anzulocken, entschlossen sich die demokratischen Regierungen in den 90er Jahren, Joint-Venture-Unternehmen einzugehen. Und wer anbiss, war Petrobras. Petrobras, an der die brasilianische Regierung 32% hält, vereinbarte 1993 den Bau einer Gasleitung von Santa Cruz nach São Paulo. Zarati?
Der brasilianische Traum ging in Erfüllung, über einen langen Zeitraum billiges Gas zu bekommen.
Petrobras bohrte mit moderner Technologie nach neuen Vorräten. Die Firma war so erfolgreich, dass Bolivien schließlich mehr Gas hatte, als es vertraglich Petrobras liefern musste. Die Regierung in La Paz suchte nach besser zahlenden Abnehmern und fand sie in den USA. Erdgas sollte über eine Leitung an die chilenische Küste gebracht werden, dort in einer noch zu bauenden LNG verflüssigt und auf Frachtern nach Kalifornien verschifft werden. Doch das Projekt wurde vorzeitig bekannt und die Bolivianer stiegen auf die Barrikaden. Ausgerechnet der Erbfeind Chile konnte das kostbare Gut verflüssigen und exportieren. Für die Bolivianer fiel wenig ab. Aufstände brachen aus. Der Präsident musste seinen Hut nehmen und eine Volksabstimmung wurde anberaumt. Und eine überwältigende Mehrheit entschied, Öl und Gas zu nationalisieren und ein neues Gesetz über fossile Brennstoffe zu verabschieden. Evo Morales gewann die Wahlen und die Situation entspannte sich zunächst, innenpolitisch jedenfalls. Aber in Brasilien brach ein Sturm der Empörung aus, als Morales den Wählerauftrag umsetzte, die Erdölfelder verstaatlichte und neue Steuern einführte. Ein Direktor von Petrobras, Mitglied der Arbeiterpartei, drohte gar, brasilianische Truppen nach Bolivien abzukommandieren und dort nach Massenvernichtungswaffen suchen zu lassen. Eine offene Anspielung auf den Krieg der Bush-Administration im Irak. Doch die Bolivianer nahmen es gelassen, erinnert sich Zaratti.
Die Brasilianer sagen viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich gebe zu, dass Brasilien den zentralen Gedanken der regionalen Integration durch einen anderen ersetzt hat, durch Diversifikation. Es will auf Nummer sicher gehen und nicht mehr von einem, sondern von mehreren Lieferanten abhängig sein. Damit verringert es das Risiko, eines Tages ohne Strom dazustehen. Niemand strebt wirklich nach Einheit. Niemand vertraut Südamerika. Niemand glaubt an uns. Wir schmieden vorübergehende Allianzen. Argentinien mit Venezuela, Bolivien mit Argentinien.
Bolivien ist ein zweigeteiltes Land. Da ist einmal das Hochland mit seiner indigenen und kämpferischen Bevölkerung und auf der anderen Seite das subtropische Tiefland, die Departements Santa Cruz, Tarija, Beni und Pando. Mit seinen Gas- und Ölvorkommen ist das Tiefland reich und seine konservativen Politiker propagieren die Abtrennung von den armen Brüdern des Altiplano. Der Verband der Erdölunternehmer liegt am Stadtrand von Santa Cruz, hinter hohen Mauern und Stacheldraht. Der Wahlsieg Evo Morales wurde hier als herbe Niederlage empfunden, denn der Hauptgeschädigte der neuen Energiepolitik war Petrobras, tonangebend im Verband, so der Sprecher Youssef Akli. Sein Großvater stammt aus dem Libanon.
Es änderten sich sämtliche bis dahin gültige Regeln. Die Armee besetzte im Mai 2007 mehrere Förderanlagen und das Fernsehen übertrug live. Die gesamte Produktionskette ist betroffen. Die staatliche IPFB soll künftig nach neuen Reserven suchen und die bestehenden Anlagen betreiben. Sie ist nunmehr für den Transport, die Raffinerien, die Lagerung, den Verkauf und den Vertrieb zuständig. Dies war vorher in unseren Händen.
Alle bestehenden Verträge müssen IPFB vorgelegt und neu verhandelt werden. Eigentlich, so Akli, waren dafür 180 Tage vorgesehen, aber die Regierung legte die neuen Vertragswerke schon nach 45 Tagen vor. Kaum Zeit für Lobbyarbeit.
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes formulierte das Parlament die Verträge mit Firmen.
Da die Regierung formelle Enteignungen wegen der hohen Entschädigungszahlungen vermeiden wollte, erließ sie neue Steuern. Die waren so hoch, dass sie einer Enteignung gleichkamen.
Wir mussten plötzlich zusätzlich eine Steuer von 32% gerechnet auf die Fördermenge zahlen. Dazu kamen 50% Royalties und sonstige Abgaben an die Departements, sodass wir unter dem Strich 82% Steuern zahlen auf den Umsatz.
Und dazu kommen noch die Mehrwertsteuer, Gewinnsteuer und Zahlungsverpflichtungen wie Patente und Gebühren. Das hatten sich die Erdölkonzerne anders vorgestellt.
Petrobras hatte Milliarden in Hinblick auf künftige Gewinne investiert. Die neuen Gesetze aber verhindern Gewinne und haben Verluste in Höhe von 400 Millionen Dollar eingespielt. Das macht ein rationales Wirtschaften nicht möglich.
Der Verband fordert juristische Sicherheit für seine Investitionen und droht im negativen Fall auch die letzten Techniker abzuziehen und die Suche nach neuen Vorkommen einzustellen. Dann soll doch Evo Morales zusehen, woher er das Gas bekommt, um seine Lieferverträge zu erfüllen. Doch ein Kompromiss scheint nicht erwünscht. Morales zeigt sich hart und wird von Chavez ermutigt, der in Santa Cruz, dort wo einst Che Guevara gekämpft hat, eine Schlacht für seinen Sozialismus des 21. Jahrhunderts führt. Die venezolanische Regierung, so verrät der Verbandssprecher, hat bei einer Bank in La Paz ein Konto eröffnet und lässt Schecks großzügig an die Parteigänger Morales verteilen. Am Finanzamt und allen Kontrollbehörden vorbei.
Früher haben uns die USA geholfen, in Anführungsstrichen. Und heute kommen andere Helfer, um uns zu beraten, ebenfalls in Anführungsstrichen. Wir glauben, dass wir uns weder von den einen noch von den anderen beraten lassen, sondern diskutieren sollen, was gut für unser Land ist. Und dafür müssen wir ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen zwischen dem Staat, der zivilen Gesellschaft und den Firmen, die in Bolivien operieren und die an Bolivien glauben.
Es geht um zwei verschiedene Modelle. Da ist der Sozialismus des 21. Jahrhunderts von Hugo Chavez und auf der anderen Seite der kapitalistische Weg, auf dem sich Brasilien entwickeln will. An sich können Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen durchaus regen Handel betreiben. Dies setzt voraus, dass sie sich respektieren, Absprachen einhalten und sich nicht in die internen Angelegenheiten des anderen einmischen. Wenn aber Bolivien, unterstützt von Venezuela und Kuba, den mächtigen Erdölkonzern Petrobras de facto enteignet, dann soll sich niemand wundern, dass die Brasilianer auf Abstand gehen, meint Douglas Bravo, ein alter Guerillakämpfer, der einst mit Che Guevara gekämpft hat. Er lebt heute legal in Caracas.
Brasil está inscrito.
Brasilien ist ein kapitalistisches und imperialistisches Land. Petrobras, eine Aktiengesellschaft. Und wenn sie investiert, müssen nach kapitalistischer Logik Profite erzielt werden. Brasilien will in Südamerika den Ton angeben. Und es hat mit George Bush und den USA eine strategische Allianz für die Produktion von Biodiesel geschlossen. Und da hat eine Gasleitung keinen Platz. Entweder Gas oder Ethanol. Es geht nicht beides. Und Brasilien hat sich entschieden.
Bedeutet dies ein Aus für die Pipeline? Vermutlich nicht. Das Gasodukto wird aller Hindernisse zum Trotz gebaut werden, früher oder später. Die Brasilianer produzieren jedes Jahr 2 Millionen Autos, brauchen dringend Kraftstoff und verfügen nicht über ausreichende eigene Vorräte. Selbst wenn sie ihren gesamten Regenwald abholzen und mit Zuckerrohr bepflanzen, reicht diese Fläche nicht aus, um ihren Energiebedarf zu befriedigen.
Das Gran Gasoducto del Sur, das war eine Reportage von Gabi Weber, gelesen von Katharina Kirchenmann. Die Übersetzungen las Patrick Tschudin, Technik und Gestaltung Jack Jakob.